Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg.
Ich bin Markus Stehn, moin. Ihr hört unseren Hamburg aktuell Stadtnachrichten-Podcast. Jeden Montag um 12 Uhr haben wir hier die Creme de la Creme der Geschichten aus unserer Stadt für euch. Vom Journalisten Michel Abdullahi, der auf Eisbärenjagd gegangen ist, bis zur Schlafforscherin. Sowas gibt's nur hier. Diesmal ist Professor Thomas Eschenhagen vom UKE hier. Sie arbeiten im Zentrum für experimentelle Medizin. Moin.
Moin.
Vielleicht sollten wir erstmal eine Sache aufklären, bevor es da komische Gerüchte gibt. Was genau versteht man bitte unter experimenteller Medizin?
Das ist die Medizin, die Experimente macht, um wissenschaftliche Fragen zu beantworten.
Hat also nichts mit Experimenten an Menschen zu tun?
Nein, experimentelle Medizin heißt tatsächlich ziemlich explizit nicht am Menschen. Das wäre eben klinische Medizin.
Okay, dann kommen wir mal zu den kleinen Wundern, an denen Sie gerade forschen. Sie haben es tatsächlich geschafft, sehr vereinfacht ausgedrückt, lebende menschliche Herzzellen herzustellen. Wie kommt man auf so eine Idee überhaupt?
Oh, die Idee ist alt. Ich bin Pharmakologe, also Ich beschäftige mich mit Arzneimitteln und die muss man ja in irgendwas testen. Und interessiere mich eben vor allem fürs Herz, für die Herzfunktion und wollte immer schon, also schon sehr lange, Arzneimittel an Herzmuskelzellen testen. Das hatten wir früher gemacht mit Hühnchen, Ratten, Mäusezellen. Und das geht heute eben aufgrund dieser Stammzelltechnologien auch mit menschlichen Herzmuskelzellen. Also die Erfindung aus Stammzellen, Herzmuskelzellen zu machen, kommt nicht von uns. Und alles basiert im Grunde auf der Entdeckung von Yamanaka, Nobelpreis 2012, der es geschafft hat, aus verschiedenen Körperzellen, also Blutzellen, Hautzellen, Haarzellen, egal, diese Stammzellen herzustellen. Das ist eine irre Sache, dass aus einer Hautzelle plötzlich eine Zelle wird, die in der Lage ist, jegliche Zellen des Körpers zu bilden. Das ist fast wie eine embryonale Stammzelle.
Das müssen Sie uns mal erklären. Warum sind Stammzellen so besonders?
Stammzellen sind besonders, weil sie anders als die üblichen Zellen des erwachsenen Körpers in der Lage sind, in andere Zelltypen zu, wir sagen, differenzieren, also zu werden.
Okay.
Also Sie wissen ja, jeder weiß, wenn man sich in die Haut schneidet, dann regeneriert die Haut. Also es ist ja auch eine tolle Sache.
Absolut.
Schreckliche Narbe und plötzlich nach ein paar Wochen ist alles weg und zwar so, wie es vorher war. Mhm. Und das geht aufgrund der Tatsache, dass die Hautzellen in der Lage sind, sich zu teilen und neue Zellen zu bilden.
Genau.
Da gibt es auch Stammzellen, die das eben machen können. Aber diese Stammzellen, die können nur Hautzellen machen.
Okay.
Die Blutstammzellen, die sind ja ganz berühmt, die können nur Blutzellen machen. Die Darmstammzellen können nur Darm machen. So, und diese embryonalen Stammzellen und eben diese sogenannten induzierten, pluripotenten Stammzellen, HIPS, schöner Name, HIPS, die können eben praktisch alle Zelltypen des Körpers machen. Und das macht sie so besonders. Alles Könner.
Wow. Wie waren Ihre ersten Schritte auf dem Gebiet, menschliche Herzzellen zu züchten?
Bei mir geht das zurück auf ganz alte Forschung eben an embryonalen Hühner, also aus Herzzellen aus Hühnerembryonen. Das ist eine uralte Technologie.
Okay.
Und das fand ich irgendwann unbefriedigend und vor über 30 Jahren habe ich gedacht, irgendwie müsste man mit diesen Zellen was Besseres machen und habe eine Methode entwickelt aus den Zellen, die man ja normalerweise auf Plastikschalen kultiviert.
Menschliche.
Das war noch damals Hühner.
Das war noch Hühner?
Dreidimensionale Herzmuskeln zu machen. Richtige Herzmuskeln, die schlagen.
Okay.
Das war ein großer Schritt.
Wow, ja.
Dafür ist auch das Institut, da bin ich irgendwie auch berühmt. Das war vor 30 Jahren. Und das war natürlich alles mit diesen Hühnerherzzellen nicht so toll und mit den Mäusen auch nicht. Und dann kam diese Möglichkeit eben mit dem Yamanaka, dass plötzlich sich diese Perspektive eröffnet hat. Mensch, wir können diese künstlichen Herzgewebe auch machen aus menschlichen Zellen, eben über den Umweg der Stammzellen.
Wo bekommen Sie diese menschlichen Stammzellen her?
Ja, die könnte ich zum Beispiel von Ihnen gewinnen, oder von mir selbst, haben wir auch schon gemacht. Man nimmt einfach eine Blutprobe, man nimmt eine Urinprobe, man nimmt eine Hautprobe, egal. Bringt die Zellen, die dann da drin sind, in die Zellkultur. Und dann kommt dieser, wirklich muss man sagen, wundersame Schritt der Reprogrammierung. Das sind im Grunde vier Transkriptionsfaktoren, die Also Transkriptionsfaktoren sind so Zellen, die sind so Faktoren, die im Kern dafür sorgen, dass ganz verschiedene andere Proteine plötzlich produziert werden. Ganz grundlegende Sachen sind das. Und wenn man diese vier Faktoren da reingibt, dann ändern die komplett ihre Biologie und werden eben zur Stammzelle. Das ist die Nobelpreiserfindung von Yamanaka.
Und zwar zu der Stammzelle, aus der jede Körperzelle dann werden kann.
Zu der Hebzelle. Wow. So, okay. Und dann gibt es wahnsinnig aufwendige, auch übrigens wahnsinnig teure Protokolle inzwischen, die dann in der Lage sind, aus den Stammzellen wirklich nur Herzmuskelzellen oder nur Hautzellen oder nur Nervenzellen zu machen. Und wir machen überwiegend Herzmuskelzellen daraus oder auch mal jetzt in letzter Zeit Knochenzellen.
Und wann ist Ihnen diese Verwandlung in Herzzellen zum ersten Mal gelungen?
Na, 2012 oder so. Aber wahnsinnig ineffizient. Damals waren es, also haben wir aus 1 Million Stammzellen vielleicht 10.000 Kardiomyozyten, also Herzmuskelzellen gemacht. Okay. Heute machen wir 90% Kardiomyozyten daraus und wir produzieren im Jahr etwa 4 Milliarden Herzmuskelzellen. Wow. Also das ist schon, das sagt wahrscheinlich den meisten nichts. 4 Milliarden, das ist mehr als das ganze menschliche Herz an Herzmuskelzellen besitzt.
Und wie viele Muskelzellen hat das Herz?
3 Milliarden.
Wow, also mehr als ein ganzes Herz.
Mehr als ein ganzes Herz.
Unglaublich. Und das ist Ihnen also gelungen. Sie haben aus diesen Stammzellen Herzzellen gemacht. Aber ich glaube, als normaler Mensch fragt man sich erstmal, okay, eine Zelle ist, bewegt sich ja noch nicht. Wie haben Sie die denn zu einem Muskel und zum Schlagen gebracht?
Ja, das ist einer der Gründe, warum ich in dieser Herzforschung unterwegs bin. Die Herzmuskelzellen machen das selber.
Oh.
Die haben ein eigenes Programm, was ihnen sagt, nun schlag mal. Und die schlagen rhythmisch über mehrere Tage, Wochen.
Jede einzelne
jede
oder
einzelne
muss man
Zelle.
Zu einem Strang formieren? Nein.
Ja, erstmal jede einzelne. Aber wir machen eben dann aus den vereinzelten Herzmuskelzellen ganze Muskeln. Und da sind die tatsächlich eine Zelle an der anderen miteinander verbunden. Und dadurch entsteht diese rhythmische Kontraktion des ganzen Herzmuskels. Wenn man es einmal gesehen hat, das ist sehr faszinierend. Da fängt das ganze Ding an zu schlagen. Und zwar eben als Muskel, als koordinierte Aktion eines Herzmuskels. Und damit kann man wunderbar Arzneimitteltests machen. Wie gesagt, ja, Pharmakologe.
Klar.
Ne, diese Muskelchen da, die können wir wochenlang, monatelang in der Zellkultur halten.
Wow.
Die schlagen die ganze Zeit vor sich hin.
Mhm.
Also millionenfach letztlich dann über diese Zeit. Und dann kann man Arzneimittel testen. Man kann aber auch sehr gut, ich war eben gerade bei Ihren Stammzellen, wir könnten also gucken, wie sozusagen sich in Anführungsstrichen ihr Herz in der Zellkulturschale verhält.
Ah.
Und wenn das eben, und wir haben eben viel mit Patientenmaterial natürlich zu tun, irgendwelche Kinder, die mit schweren Herzkrankheiten auf die Welt kommen, und dann fragt man sich, woran liegt das? Dann gibt es meistens Gendefekte und das können wir über diese Stammzelltechnologie in der Zellkulturschale nachempfinden und können dann gucken, ja, was ist genau der Mechanismus und im besten Fall ein geeignetes Medikament finden, um diesem Patienten dann oder später vielen anderen Patienten zu helfen. Das ist die große Idee. Das klappt mal, häufig klappt es nicht. Meistens klappt überhaupt in der Forschung nichts, aber das gehört dazu. Und das Dritte, was wir eben damit machen, wir können eben aus den Herzmuskeln tatsächlich Material machen, mit dem man das erkrankte, verletzte Herz verbessern kann in seiner Funktion. Also das ist der berühmte Herzpflaster, Herzflicken.
Genau. Kommen wir nochmal zu dem einen Ansatz zurück. Das heißt, Sie können tatsächlich quasi von einem Patienten das Herz, also den Herzmuskel, den Sie nachgezüchtet haben, das Herz des Patienten außerhalb des Körpers auf Medikamente testen.
Genau. Das Herz, also ein Pendant dazu, ja, genau.
Ein Zwilling.
Ja,
ein künstlicher
Zwilling. Das nennt man Study in the Dish, Clinical Study in the Dish. Also man kann im Grunde, man kann ja mit dem Patienten in der Regel nicht irgendwelche aggressiven Dinge machen.
Klar.
Das kann man mit diesen Zellen unbegrenzt. Ethisch unproblematisch, man braucht keine Tiere mehr.
Genau.
Wir haben also zum Beispiel unseren Tierversuchsanteil um 95% reduziert aufgrund dieser Technologie. Das ist schon eine tolle Sache.
Jetzt muss ich doch nochmal wissen, wenn Sie die Stammzelle zu einer Herzzelle gemacht haben, zu vielen Herzzellen, bis zu 4 Milliarden, wie kriegt man die denn zu einem Muskelverein?
Gute Frage. Ganz einfach. Eigentlich ganz einfach. Das war dieser Trick von 1994, mein Patent von damals.
Okay.
Lange Sache, ja. Wir mischen einfach die Zellen mit einem Gel, Früher haben wir Kollagen genommen. Ich glaube, viele Leute wissen, Kollagen ist ja so Gelatine.
So ein Hautpflege, ja, genau.
Ja, Gelatine, da haben wir es. Jetzt nehmen wir Fibrin. Fibrin ist das Material, was der Körper selbst benutzt, um eine blutstillende Wirkung zu entfalten, also um eine Wunde abzudichten.
Okay.
Das kann man einfach in der Zellkulturschale zusammenmischen. Fibrinogen, also ein Vorläufer, dann das Enzym, was das vernetzt, Thrombin und die Zellen. Und dann bildet sich ein Gel. Und dann braucht man eine Gussform.
Ein Gerüst?
Nee, eine Gussform, um dem Ganzen die spätere Form zu geben. Also wie wirklich eine
Backform.
Eine Backform, genau.
Okay.
Und in die Backform kommt von oben, haben wir inzwischen, ich meine, die Methode hat sich über die Jahrzehnte natürlich verbessert.
Klar.
Aber inzwischen tun wir von oben zwei flexible Silikonfüßchen da rein.
Ja.
Und dann bildet sich dieses Gewebe um die beiden Silikonarme oder Füßchen. Und dann nehmen wir es raus und dann bilden die Zellen von alleine, braucht man nichts mehr mitzumachen, von alleine ein Gewebe, was sich zunehmend verkürzt, verkleinert, verringert und dann eben anfängt, diese flexiblen Silikonarme zu bewegen. Und das kann man verfolgen über die Zeit.
Und was können Sie jetzt alles mit diesen Silikonformen bauen? Ich habe mal gelesen, so ein Teil eines Herzens tatsächlich, schon eine linke oder rechte Kammer?
Ja. Genau, also im Prinzip, genau, das ist ja der Punkt. Wir können im Grunde theoretisch zumindest alle Formen bauen.
Okay.
Wobei wir bei der Größe natürlich begrenzt sind, denn jeder weiß, also es gibt ja Diffusion, also sie brauchen wahnsinnig viel, zum Beispiel Zucker, um zu überleben.
Klar.
Und Aminosäuren und so. Das ist also da schon begrenzt, aber im Prinzip können wir die Form so machen, wie wir sie wollen. Und wir haben eben auch angefangen, diese röhrenförmigen Kammern zu bauen. Mhm. Um vielleicht mittelfristig Kindern mit angeborenen Herzfehlern zu helfen, da nicht so ein starres Rohr später, so ein starres Plastikrohr einbauen zu müssen. Das ist das, was wir heute machen, was die Chirurgen heute machen. Sondern dieses Plastikrohr zu ersetzen durch ein kontraktiles Rohr, was also
sich
in der Lage ist,
sich pumpt.
Und pumpt, genau.
Und der super Vorteil, der Clou daran ist ja auch noch, das wären ja Zellen des Patienten. Das heißt, es gibt keine Abstoßungsreaktion.
Ja, da wird das jetzt, genau, das ist zwar das große, das ist auch ein großes Versprechen. Ich nehme von dem Patienten selber die Zellen, mache daraus Stammzellen und dann Herzmuskel. Erstens dauert das sehr, sehr lange. Und zweitens ist die Regulatorik nicht ganz einfach. Denn natürlich machen wir was mit den Zellen und die regulatorischen Behörden, die wollen natürlich nicht, dass man irgendwie einfach so manipulierte Zellen wieder zurück in den Patienten gibt. Es ist also aufwendig, das dann genehmigen zu lassen. Und es wird auch wahnsinnig teuer, dieses Verfahren, sodass die meisten Gruppen und wir auch eher in die Richtung gehen, wir machen eine ideale Zelllinie, die wird also auf Herz und Nieren überprüft sozusagen.
Okay.
Und daraus machen wir Herzgewebe. Und oder Zellen und die kann man dem Patienten zurückgeben und dann ist das Problem eben der Abstoßung da. Mhm. Und das ist ein großes Problem. Also nicht, ich glaube auch viele Leute wissen, diese immunsuppressiven Medikamente.
Also das eigene Immunsystem unterdrücken, damit die Zellen nicht abgestoßen
werden. Genau, was man eben nach einer Transplantation typischerweise braucht.
Genau.
Ist natürlich bei einer Herztransplantation, Nierentransplantation total gerechtfertigt,
klar,
aber hier ein bisschen schwierig. Und deswegen versuchen viele Gruppen, die Zellen so zu manipulieren, dass sie sozusagen unterm Radar des Immunsystems fliegen. Diese berühmte Hypoimmunogene oder auch Universes Donor. Also so eine Zelle, die man praktisch allen Menschen
einpflanzen könnte,
ohne Abstoßung.
Wow.
Da sind wir aber noch nicht.
Okay.
Da arbeiten viele Gruppen dran. Übrigens auch eine Hamburgerin in Stanford bei einer Firma, die ist relativ weit, Sonja Schröpfer. Aber viele Firmen arbeiten daran und wir machen das in Kooperation mit der Firma Evotec in Hamburg.
Sie haben gesagt, mittelfristig wollen Sie sowas Patienten einsetzen. Was heißt denn das? Gibt es da schon irgendwie einen belastbaren Zeithorizont?
Also in diesem Moment sagen Forscher in der Regel ja so in 5 Jahren. Das habe ich jetzt auch schon sehr lange so gesagt. Jetzt kann ich aber sagen, tatsächlich mein ehemaliger Medizinstudent, Doktorand, Mitarbeiter Wolfram Zimmermann hat diese Herzpflaster bereits in Patienten eingesetzt.
Oh.
Ja.
Und?
In Göttingen. Ich glaube, bei inzwischen 12 oder 14 Patienten ist das gemacht worden. Bei Patienten mit einer schweren Herzschwäche sind diese Herzpflaster implantiert worden. Das ist sehr aufwendig. Das ist ein chirurgisches Verfahren.
Klar.
Da müssen die aufgenäht werden. Mhm. Hier sind die Patienten auch unter Immunsuppression. Also es ist ein großes Paper jetzt in Nature vor kurzem veröffentlicht worden darüber. Das ist natürlich irgendwie erstmal ein doller Erfolg.
Absolut.
Muss man sagen. Wir können noch nicht sagen, ob das jetzt wirklich dem Patienten was im Schnitt nützt. Mhm. Aber im Prinzip, es funktioniert und es ist gezeigt worden, dieses aufgepflanzte Herzgewebe tatsächlich über, in diesem Fall, es war nur eine Patientin, mhm. 3 Monate überlebt hat. Aller Anfang ist schwer, aber wenn Sie fragen, ja, wann geht das los? Es ist schon losgegangen.
Beeindruckend. Sie haben es vorhin gesagt, aus Stammzellen kann man jede Art von Zellen machen. Was ist da noch in der Pipeline? Also könnte man auch ein Auge oder eine Leber nachbauen?
Also das, ja, tatsächlich relativ weit fortgeschritten ist tatsächlich, die sind die Augen, nicht das ganze Auge, sondern die mhm. Zellen in der Netzhaut des Auges. Da gibt es spezialisierte Zellen. Die haben wir übrigens auch mal selber gemacht. Das ist relativ einfach. Da sieht man tatsächlich dann in der Zellkulturschale die Stammzellen schwarz werden. Schwarz, weil die haben sehr viel Pigmente, ja. sind deswegen schwarz gefärbt, dann wird die ganze Schale schwarz. Das geht also. Mhm. Das ist auch versucht worden in Japan schon bei Patienten. Wahrscheinlich ist der kliniknächste Bereich die Inselzelle, also die insulinproduzierende Inselzelle der Bauchspeicheldrüse.
Okay.
Es gibt natürlich sehr viele Typ-1-Diabetiker, die kein Insulin produzieren. Mhm. Und das wäre eine große Perspektive, diese Patienten, die viele Kinder, die mhm. zeitlebens Insulin brauchen,
genau.
Zu versorgen mit solchen Stammzellen. Das geht im Prinzip, ist auch schon gezeigt worden an Patienten.
Ich höre ein Aber.
Ja, genau. Es gibt ein großes Aber. Also erstmal der Erfolg ist, die wachsen an mhm. und machen, das war in Toronto.
Und in welchem Bereich?
Das ist, da gibt es verschiedene, entweder in die Leber oder auch in den Arm.
Okay.
Ja, häufig tut man die gerne in einen Platz, wo man sie auch wieder rausholen kann. Also man weiß ja nie ganz genau, ob das nicht doch irgendwie Nebenwirkungen unerwartet. Mhm. Also deshalb, diese wurde in den Unterarm implantiert. Ist im Grunde egal.
Und
die werden ja alle am Blut, die sind dann alle irgendwie versorgt durchs Blut und sobald ein Organ oder eine Zelle von Blutgefäßen versorgt ist, kann sie eben auch Insulin abgeben ins Blut. Und darum geht es ja.
Und das heißt,
die Patienten sind dann frei gewesen von Insulinabhängigkeit.
Das ist ja unglaublich. Also sie spritzen manipulierte Insulinzellen in den Arm, die werden vom Blut versorgt, erkennen selbst, wie hoch der Zuckerspiegel im Blut ist und produzieren eigenständig genug Insulin, um den Wert stabil zu halten.
Ja, genau.
Unfassbar.
Das ist auch sensationell. Aber das Aber ist jetzt, dass diese Patienten, dass das nur gelungen ist, weil man den Patienten Immunsuppressionen gegeben hat.
Also sie mussten das Abstoßen verhindern.
Genau. Und das heißt also im Grunde für den Patienten, er braucht zwar kein Insulin mehr, mhm. aber er braucht die Immunsuppressiva. Und da muss ich sagen, wäre ich als Patient, glaube ich, sehr zögerlich. Mhm. Und dazu kommt, dass eben in dem Diabetesbereich ein wirklich enormer Fortschritt sich über die letzten Jahre etabliert hat und die technischen Lösungen immer besser werden. Und wenn das wirklich so gut funktioniert, wie es aussieht jetzt, dass man mit Sensoren und Pumpen praktisch automatisiert die richtige Insulindosis mhm. über den ganzen Tag abgibt, dann ist die Frage, ob man dann zum Schluss überhaupt diese Stammzellen noch braucht.
Ja, ich kenne das aus der eigenen Familie. Da hat man einen Sensor am Arm, der misst den Blutzuckerspiegel.
Genau,
das
ist faszinierend.
Der sendet seine Daten an eine Handy-App. Handy-App sendet ihre Daten an eine Pumpe, die mit einem ganz kleinen Katheter am Bauch wahrscheinlich meistens befestigt ist und hält so den Blutzuckerspiegel stabil. Und man kann das auch abnehmen zum Sport, zum Duschen.
Genau.
Und trotzdem funktioniert es ziemlich tadellos.
Ja, genau. Da ist das natürlich die große Angst immer gewesen, dass die Pumpe falsche Signale kriegt.
Ja.
Und zu viel Insulin abgibt. Und jeder weiß, zu viel Insulin ist tödlich.
Ja.
Das ist so, aber das scheint irgendwie technisch im Griff zu sein, sodass es da möglicherweise einfach, ich sag mal, eine zu gute Therapie ist, die verhindert, dass die Stammzellen wirklich so eine Bedeutung erlangen. Das ist im Herz ganz anders.
Ja. Aber ich komme nochmal da kurz auf eben beim Insulin dazu. Sollte man diese Unterdrückungsreaktion wegbekommen,
wären
das ja ideale Zellen, um dann Diabetes wirklich zu heilen und nicht nur...
Zu heilen, genau.
Und genau. Sie wollten aber sagen, beim Herz ist es anders.
Ja, beim Herz ist es anders, weil das Herz eben wirklich nicht wesentlich regeneriert. Also die Herzmuskelzellen, die, wenn man die verliert, sind sie weg. Und zwar zu über 90%. Es gibt vielleicht eine minimale Regenerationsrate und die kann man vielleicht auch stimulieren. Das ist auch eine interessante Idee. Mhm. Aber im Prinzip, wenn ein Patient beim Herzinfarkt, sagen wir mal, ein Drittel seiner Herzmuskelzellen verliert, dann sind sie weg.
Kann man nicht wiederherstellen.
Die kann man nicht wiederherstellen. Und deshalb ist da sozusagen die Notwendigkeit für neue Therapien größer als vielleicht beim Diabetes.
Was ist aus Ihrer Sicht das Größte, an dem Sie aktuell gerade forschen? Sind es die Herzzellen, die zum Teil Kammern ersetzen können, oder haben Sie noch was anderes?
Na, die wichtigste, also wir machen ganz viele Sachen und das ist alles echt spannend, finde ich.
Klar.
Ja, klar, aber ich persönlich finde aktuell am spannendsten, wir hatten eben, weil wir auch die Erfinder dieser Herzmuskel, künstlichen Herzgewebe sind, genau, immer dieses Herzpflaster vor Augen. Wir inzwischen in Hamburg sind zurückgegangen zur Idee, einfach die Zellen selbst in das Herz zu spritzen. Ist viel einfacher und wahrscheinlich auch effektiver aus verschiedenen Gründen. Und da sind wir sehr aktiv dabei, das zu optimieren. Ich glaube, Sie hatten ja vorhin gefragt mit der Praxis. Es ist, ja, es ist schon in den ersten Patienten untersucht worden. Ich glaube aber, dass es letztlich für eine größere Anwendung noch viel zu früh ist, okay, und wir einfach besser werden müssen. Die Effizienz dieser Verfahren ist sehr gering. Also es sind ganz wenig Zellen, die nur überleben. Ob die wirklich die Herzfunktion verbessern können, das wird man sehen. Ich persönlich glaube es eher nicht. Und deswegen arbeiten wir an Methoden, diesen ganzen Prozess zu optimieren. Zum Beispiel, indem wir da genetisch manipulieren, die Zellen in einer Weise, dass wenn man sie einspritzt ins Herz, man sie pharmakologisch, also durch ein bestimmtes Arzneimittel, für ein, zwei, dreimal dazu bringen kann, sich zu vermehren. Und dadurch die Größe dieser Grafts, dieser Herzgewebe, die sich dann in dem Empfängerherzen bilden, zu verbessern. Wenn, also unterm Strich, aktuell bleiben höchstens 5% der Zellen übrig, ja, die man da reinspritzt oder aufpflanzt. Und wenn man die eben dazu bringen würde, sich dreimal zu vermehren, hätte man 20%. Das wäre viermal besser. Und ich glaube, das ist ein interessanter und guter Weg, diese ganze Therapie zu verbessern.
Und einfach gefragt, was würden Sie damit heilen?
Herzinfarkte, Patienten mit Herzinfarkten. Das ist die große, das ist die große Hoffnung. Diese Kinder ist auch relativ konkret, aber auch da müssen wir noch deutlich besser werden. Ne? Wir bauen bisher einen Druck von 1 Millimeter Hg auf. Patienten wissen, dass sie selbst einen Bluthoch von ungefähr 120 haben. Ja. Also zwischen 120 und 1 ist ja noch viel. Rechts braucht man nicht so viel. Rechts würden 5 bis 10 reichen. Wir sind also noch 5-mal zu schlecht, aber mindestens.
Klingt
und wenn wir 5-mal besser werden, dann sind wir nicht mehr so weit davon entfernt. Klingt machbar.
Das ist eine ganz tolle Forschung, die Sie da machen. Brauchen Sie da noch irgendwas für Geld, politische
Geld,
Unterstützung?
Geld. Wir brauchen vor allem furchtbar viel Geld. Wir verbrennen sehr, sehr viel Geld, weil es eben sehr teure Verfahren sind. Wir werden gut unterstützt. Also wir haben sehr gute Unterstützung durch die deutsche Forschungsgemeinschaft, durch die EU, durch ein bisschen auch durch Hamburg. Aber es könnte immer mehr werden.
Ja, und falls Herr Otto oder Herr Kühne gerade zuhören, wie kommen Sie an Sie ran?
Ganz einfach. Per E-Mail, per Telefon. Ich bin gut erreichbar. Ich würde mich freuen, ja.
Professor Thomas Eschenhagen vom Zentrum für experimentelle Medizin im UKE. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank auch fürs Interesse.
Hamburg aktuell.
Ihr hört unseren Hamburg aktuell Stadtnachrichten-Podcast. In mehr als 500 Folgen haben wir hier die besten Geschichten aus unserer Stadt für euch. Immer montags um 12 Uhr kommt eine neue Folge dazu. Und ihr findet unseren Stadtnachrichten-Podcast ganz einfach überall, wo es Podcasts gibt. Auch nächste Woche gibt es hier wieder einen Blick durch ein Schlüsselloch in unserer Stadt. Worum es dann ganz genau geht, verrate ich jetzt aber noch nicht. Ihr könnt unseren Hamburg aktuell Stadtnachrichten-Podcast gerne abonnieren, empfehlen und wir freuen uns auch, wenn ihr euren Freunden Bescheid sagt. Für Lob und Kritik gibt es eine E-Mail-Adresse. Hier kommt sie. stadtnachrichten@hamburg-2.de. Ich bin Markus Stehn.
Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg.